Heute zu Gast bei Behind the Sea Ralf Seitz. Ralf ist CEO und Gründer von Finreon. Finreon ist im Bereich Asset Management tätig. Das Ganze hat er vor 15 Jahren aus der Uni St. Gallen heraus gegründet. Heute sind es mittlerweile 7 Milliarden Assets under Management. Damals haben sie sich dem Problem des Klumpenrisikos am Schweizer Aktienmarkt gewidmet und haben dann einen Algorithmus entwickelt, der das eben bekämpft. Ralf hat tatsächlich neben diesem Unternehmen auch noch zwei weitere Ventures gegründet. Das kam erst so Mitte im Podcast auch richtig raus. Und zwar Focus Water, das kennt man auch, wenn man in der Schweiz unterwegs ist. Und auch noch eine Beratungsfirma. Also ist Ralf wirklich ein echter Serienunternehmer. Und das Ganze hat er, wie gesagt, parallel zu seiner Tätigkeit an der Uni St. Gallen gemacht. Finde ich auch irgendwie eine einzigartige Geschichte. Ich war wirklich fasziniert während der Aufnahme. Und er hat uns dann auch verraten, was seine Geheimnisse sind, die irgendwie ja ganz anders sind, als man es erwartet, vielleicht auch von jemandem, der ja sehr analytisch arbeitet, sehr wissenschaftlich arbeitet auf der einen Seite und das ja auch muss an der Uni, aber dann wirklich PS auf die Straße bringen, den Hörer in die Hand nehmen, wirklich auch mal Risiko eingehen, Sachen testen am Markt. Also wirklich zwei total unterschiedliche Welten ja einerseits. Das hat Ralf zusammengebracht und wir hören uns diese Geschichte jetzt an. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast jemanden weiterschickt, der ihn auch hören soll und natürlich, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst, das hilft immer, diesen Podcast noch weiter zu verbreiten. Ich freue mich, Ralf Seitz, CEO und Gründer von Finreon. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ralf, willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Du, wir haben heute ja ein Thema, eine Gründerstory und B, auch eine Industrie mit Financial Services. Du wirst gleich natürlich noch tiefer reingehen, was ihr macht, die wir sonst gar nicht so oft haben. Deswegen freue ich mich. Sag uns doch mal, was du heute machst und ja, wo du das machst.
Ja, genau. Ich bin der Geschäftsführer, CEO und auch Gründer von Finreon. Finreon ist ursprünglich ein Spin-off von der Universität St. Gallen. Wir sind eine Asset-Management-Firma. Wir bieten Asset-Management-Dienstleistungen an, hauptsächlich für institutionelle Kunden oder für Family Offices. Und ich habe die Firma 2009, also vor ein bisschen mehr als 15 Jahren, gegründet, als ich Assistenzprofessor war an der Uni in St. Gallen. Und wir konstruieren Portfolios und Fonds und bieten das an. Das ist unsere Haupttätigkeit und unsere Produkte haben alle einen akademischen Background. Also wir möchten wirklich so auch einen Link haben zu wirklich so Wissenschaft und alle unsere Lösungen sollen auch wissenschaftlich basiert sein.
Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also als Zuhörer, ich bin ein Family Office oder ich bin, wie du gesagt hast, ein institutioneller Kunde und ich möchte von euch quasi dann ein Portfolio konstruiert haben, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Also was ist genau der Service oder das Produkt dann?
Das Produkt sind meistens Fonds oder die gleichen Strategien werden auch in Mandaten auf einem Depot angeboten. Und diese Strategien sind im Prinzip Portfolios von Aktien, von Bonds, von Derivaten. Wir konstruieren Portfolios aus liquiden Instrumenten. Das sind alles börsengehandelte Instrumente, also zum Beispiel Aktien, die an einer Börse gehandelt werden oder Derivate oder auch Bonds, die gehandelt werden. Und entsprechend werden diese Instrumente, diese Aktien in ein Portfolio konstruiert und wir haben dann Algorithmen, wie wir diese Portfoliokonstruktion machen, welche Aktien wir selektieren, wie wir die Aktien gewichten, wann wir sie kaufen und verkaufen. Und da haben wir Modelle in den letzten 15 Jahren entwickelt, mathematische Modelle, regelbasierte Modelle, wie man in Aktien oder auch in Derivaten investieren kann. Und diese Portfolios werden dann verpackt in einen Fonds, dass es jeder kaufen kann, eben auch eine Pensionskasse oder ein Family Office. Manchmal gibt es aber auch Investoren, die möchten diese Strategie separat in ihrem Depot repliziert haben. Das gibt beide Fälle, die wir entsprechend anbieten.
Ah, okay. Also sind es dann unterschiedliche Produkte? Man kann A sagen, ich gebe euch sozusagen Geld, was investiert wird, oder ich kaufe mir die Strategie.
Genau, also in der Regel ist es so, dass der Kunde schon sieht, aha, es gibt eine Strategie zum Beispiel auf weltweite Aktien oder auf europäische Aktien oder auf Schweizer Aktien oder eine Strategie auf Gold oder eine Strategie mit die CO2 reduziert und so weiter. Und dann interessiert er sich für diese Strategie und die Strategie kann er entweder kaufen in einem Fonds und sich den Fonds dann in sein Depot legen, wo auch immer das Depot ist, das ist dann bei irgendeiner Bank beispielsweise in Deutschland oder Schweiz oder irgendwo oder in Österreich. Oder die zweite Variante ist, ich möchte in meinem eigenen Depot das repliziert haben. Das kann man dann so, vielleicht wenn er 20 bis 50 Millionen oder 100 Millionen hat, dann sagt er, okay, ich habe 100 Millionen, ich möchte 100 Millionen in Schweizer Aktien investieren mit eurer Strategie. Bitte macht das bei mir in meinem eigenen Depot. Und dann wird diese genau gleiche Strategie, wie wir sie auch als Fonds anbieten, wird dann in seinem Depot repliziert.
Okay, verstanden. Du hast schon gerade so zwei, drei Größenordnungen genannt. Sind das so die Einstiegsgrößenordnungen oder ab wann macht es denn Sinn, so ein Investment mit euch auch zu überdenken?
Also unsere Fonds sind typischerweise, gibt es keine Untergrenzen. Da gibt es, da kann man im Prinzip ab 1.000 Euro auch investieren. Dann gibt es natürlich verschiedene, man sagt eben Share-Klassen, wo man so ab 1 Million oder 10 Millionen investieren kann. Da werden entsprechend dann auch die Gebühren tiefer bei höheren Volumen. Und natürlich institutionelle Kunden, die sind typischerweise schon so ab 10 Millionen Investment, die sie anlegen für eine einzelne Strategie, in die sie investieren möchten. Meine Firma hat etwa 7 Milliarden Euro Assets under Management in unterschiedlichen Strategien und auch unterschiedlichen Fonds.
Okay, verstanden. Ja, bin ich mal gespannt natürlich, wie du da hingekommen bist. Du hast ja schon gesagt, du hast vor 15 Jahren aus der Uni heraus gegründet. Fangen wir mal an. Also du warst dann sozusagen dort Professor oder warst du Student?
Assistenzprofessor war ich zu dieser Zeit, genau.
Assistenzprofessor. Das heißt, du hast dich dann in der Lehre schon damit beschäftigt oder war das einfach ein entkoppeltes Projekt?
Natürlich, ich habe auch Asset Management unterrichtet, Derivate, Finance, Portfolio Management und so weiter. Das waren natürlich entsprechend diese Themen. Und dann gab es eine Anfrage von einer Pensionskasse, die investieren möchte in Schweizer Aktien. Und die Problemstellung war damals, dass in Schweizer Aktien es relativ große Klumpenrisiken gibt mit sehr großen Titeln im Schweizer Index, Nestlé, Novartis und Roche, also drei Titel, die einen relativ großen Anteil ausmachen und natürlich für Investoren in den Schweizer Markt dann oft diese drei Titel überproportional vertreten sind. Und dann war die Fragestellung, wie können wir breiter diversifiziert in den Schweizer Aktienmarkt investieren? Und das war eigentlich der Start. Nachher hatten wir, dann sind zusätzliche Kunden dazugekommen, wirklich Pensionskassen und das war so dieser Ast und ich glaube, das war wichtig, dass man so an einem Ast eine Firma gründet, weil ich habe die alleine gegründet, nachher sind immer mehr Mitarbeiter dazugekommen, heute sind wir so über 30 Mitarbeiter aber man muss an einem Ast und das war dieses erste Projekt, das dann erfolgreich war, das es heute noch gibt. Diese Strategie ist heute noch mit etwa 1,4 Milliarden Assets, die wir in dieser Schweizer Aktienstrategie investieren, das sehr erfolgreich funktioniert hat. Wir haben den Schweizer Aktienmarkt geschlagen über die letzten 15 Jahre und das war natürlich wichtig, dass wir zum einen die Risiken reduzieren, weil das ist immer auch ein Punkt. Investoren haben immer zwei Elemente. Das eine ist, die geben Geld, 10 Millionen, 20, 100 Millionen und die möchten zum einen natürlich eine jährliche Rendite erzielen, aber die möchten das auch mit möglichst wenig Risiko. Und Performance ist immer Rendite dividiert durch Risiko und Risiko ist für ein Kunde oder für einen Investor, egal ob es ein Privater ist oder eine Pensionskasse oder ein Family Office, ist immer, wie viel kann ich verlieren innerhalb von einem Jahr, wie stark schwankt mein Vermögen über die Zeit, kann ich das aushalten, wenn der Aktienmarkt auch mal stärker korrigiert und so weiter. Und das ist eigentlich eine Kernkompetenz von Finreon, dass wir unsere Lösungen immer oder so, dass wir uns spezialisiert haben, in diesem Verhältnis zu optimieren. Also wie viel Rendite kriege ich pro eingegangenes Risiko? Das ist wirklich unsere Risikomanagement, sagen wir dem. Das ist wirklich unsere Spezialität. Und das ist das, was auch die Kunden, die Investoren, die Geld anlegen möchten, auch nachfragen.
Okay. Ja, super interessant. Das heißt, ihr habt damals das Problem, Schweizer Aktien haben Klumpenrisiko, damit irgendwie, sage ich mal, umgangen oder halt gelöst.
Genau.
Dass ihr eine akademische auch Version gefunden habt, um Klumpenrisiko zu reduzieren oder wie habt ihr's?
Genau. Wie man breiter diversifizieren kann. Wir haben dann, man nennt das die Kovarianzmatrix mit einbezogen. Wir können dann eben die Korrelationen zwischen den einzelnen Aktien bestimmen und auch die Volatilitäten und haben da entsprechend ein Modell entwickelt, das diese Diversifikation oder dieses Rendite-Risiko-Verhältnis massiv verbessert. Und ich glaube, das ist heute noch so. Ich unterrichte immer noch an der Uni St. Gallen. Ich bin immer noch Lehrbeauftragter, mache das sehr gerne, macht mir wirklich auch sehr viel Spaß. Es sind immer noch 3 Vorlesungen, betreue auch Masterarbeiter und und ab und zu Doktoranden oder Bachelorarbeiter. Ja. Und ist wirklich ein guter Austausch. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass alle unsere neuen Lösungen, jetzt haben wir Lösungen in der Pipeline auch bezüglich AI, künstliche Intelligenz, dass all diese Lösungen auch eine Hand und Füße hat und dass es ein gewisses Backing hat, auch von Research und von der aktuellen Forschung.
Okay. Und damals war es dann so, als ihr das dann, dieses Problem gelöst habt, habt ihr das dann erstmal gesagt, okay, also das war jetzt mit den Korrelationsrechnungen, wir verkaufen euch erstmal diese Idee sozusagen, oder weil ihr habt ja dann nicht gleich angefangen selber zu investieren, dass man dann sozusagen in den Fonds investieren kann. Erzähl mal so ein bisschen, wie die ersten Schritte waren.
Genau, also die ersten Schritte, und das ist etwas, was wir immer noch machen bei uns, wir machen immer das mit einer Kooperation mit einem Asset Manager oder einer Bank. Mhm. Wir entwickeln bei Finrion, wir entwickeln diese Lösungen. Ich habe sehr viele auch Mitarbeiter, die programmieren, die quantitativ sehr gut sind. Und wir entwickeln diesen Algorithmus oder dieses Modell, dieses Computermodell, wie man in Aktien oder in Gold und so weiter investiert. Mhm. Und dann wird das aber umgesetzt mit einem Asset Manager. Da haben wir verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und letztendlich ist es so, wir liefern dann die Allokation. Wir sagen dann, wie viel wird in Nestle investiert, wie viel in Novartis und so weiter. Oder wird jetzt in Gold investiert oder nicht, wird jetzt gekauft oder verkauft. Diese Signale oder auch diese Allokationen werden dann an die Bank geschickt und die setzt das um. Und später, am Anfang war das natürlich in einem Mandat, später kamen dann Fonds dazu und so weiter. Und das ist eigentlich diese Idee. Und es ist aber so immer noch so weit geblieben, wir sind immer nur Advisor. Das heißt, dieses Portfolio Management, wirklich, also das Kaufen und Verkaufen, Liquiditätsmanagement und so weiter, das wird immer durch einen Asset Manager oder eine Bank separat durchgeführt.
Okay, verstanden. Kannst du uns so ein bisschen in die Geschichte mitnehmen, wie dann von den ersten Schritten, erstes Problem gelöst, haben wir gerade besprochen, dann so das, euer, ich sage ich mal, ja, auch Portfolio an Lösungen und euer Portfolio an Portfolios sozusagen gewachsen ist.
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Wachstum ist für einen Asset Manager extrem wichtig und ich hatte wirklich auch Glück, dass ich sehr viele gute Mitarbeiter habe, die heute noch dabei sind, von Anfang an. Mitarbeiter war sicher ein Key Point und wir haben relativ schnell angefangen, neue Lösungen auch anzubieten. Nicht nur bei dieser einen Lösung zu bleiben, die zwar heute noch immer 1,4 Milliarden von den 7 Milliarden Euro ausmachen, aber es war wichtig, möglichst viel Innovation reinzubringen und wir haben dann angefangen, weitere Lösungen, Risikomanagement-Lösungen reinzubringen. Wir haben angefangen, auch Derivate-Lösungen anzubieten und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man möglichst eine breite Palette hat, weil natürlich nicht in jeder Marktphase auch die gleichen Produkte nachgefragt werden. Und Wachstum war für mich sehr, sehr wichtig in der Produktebene, aber auch in den Märkten. Wir sind dann von der Schweiz haben wir nach Deutschland expandiert. Jetzt sind wir daran, eine Lizenz zu beantragen in Middle East. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man wachsen kann und dass man auch innerhalb von der Firma, ich glaube, das war für mich auch für die Mitarbeiter wichtig, dass wenn es kein Wachstum gibt, dann ist es insbesondere für jüngere Mitarbeiter auch schwierig, eine Aufstiegschance zu haben. Und bei mir waren das natürlich auch Doktoranden, die dann abgeschlossen haben, die dann nach dem Studium oder nach dem Doktorat bei mir angefangen haben, also relativ junge Mitarbeiter. Aber um denen auch eine Perspektive zu geben, auch mal ein Team zu führen oder auch mal eine Verantwortung für eine Produktegruppe oder eine Verantwortung für einen Markt, wie zum Beispiel die Schweiz oder Deutschland und so weiter, dass man das hat, das geht nur über Wachstum. Und darum war mir das immer wichtig, möglichst schnell viel Wachstum hinzukriegen.
Verstehe. Wie war denn oder was waren denn so die Roadblocker, wenn man so ein Geschäftsmodell macht am Anfang? Braucht man da oder ist man da auch stark reguliert oder was braucht man denn da so für Zulassungen, um sowas überhaupt machen zu dürfen?
Ja, es gibt schon ein paar Zulassungen. Ich denke, als Advisor ist es noch ein bisschen einfacher, weil wir nicht direkt auf die Assets zugreifen. Also wir haben nicht direkt Zugang zum Depot, also wir können jetzt nicht die Assets direkt uns wie in einem E-Banking einloggen und dann genau. Die Assets verkaufen und abzügen. Das geht nicht, weil es gibt ja diese Chinese Walls zwischen Advisor und Umsetzer. Da ist die Regulation ein bisschen weniger stark, aber wir sind natürlich auch bezüglich Geldwäscherei und so weiter, bezüglich gewisser Prudence Rules sind wir auch reguliert.
Okay, verstanden. Was sagt denn da eigentlich so die Forschung aktuell? Also ich bin nicht aus der Branche, ich bin ein bisschen Privatanleger natürlich, aber gibt es da immer noch wieder neue Modelle, die rauskommen, die man entwickelt und die man findet? Oder du bist ja noch an der Uni auch?
Ja, genau. Also es gibt viele Dinge natürlich, beispielsweise wenn man Themen hat wie Volatilität oder auch eben Korrelationen, wie man die schätzt, wie man die bestimmt. Da wird sehr viel Forschung betrieben. Jetzt natürlich auch bezüglich der AI, wie man das macht, wie man das promptet, wie kann man AI verwenden, was sind das für Daten. Und natürlich in den letzten 20 Jahren haben sich die Daten auch massiv verbessert. Also es gab viel, viel bessere Daten, es gab Intraday-Daten, man konnte wirklich mit Computer auch, mit leistungsfähigen Computern auch Simulationen durchführen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was sich verändert hat. Ich glaube, vor 30 Jahren konnte man das noch nicht so machen. Auch Zinsentwicklungen, auch die ganzen Zusammenhänge, die ganzen ökonomischen Zusammenhänge, die beim Anlegen natürlich eine große Rolle spielen, das konnte man viel, viel besser analysieren. Und es gibt immer wieder neues Futter, um das auch in der Forschung zu analysieren und um Papers darüber zu schreiben.
Okay, das heißt, ihr macht auch immer noch, es kommen immer noch neue Strategien raus, neue Modelle, die dann immer wieder
absolut verkauft werden. Okay. Absolut. Natürlich, es gibt gewisse Grundsätze beim Anlegen, wie zum Beispiel Diversifikation oder tiefe Kosten. Gewisse Themen, die sind natürlich immer da, dass es wichtig ist, Rendite und Risiko in einer Balance zu haben. Das sind gewisse Grundthemen, die man da hat. Aber natürlich, es gibt auch in der Forschung sehr viele neue Erkenntnisse, die man einbringen kann in die aktuelle Umsetzung.
Okay. Verstanden. Ja, also mega interessant, wie das jetzt über 15 Jahre entstanden ist. Was war denn so am Anfang oder war dir von Anfang an profitabel, beziehungsweise war das von Anfang an klar, dass es eine Erfolgsstory wird oder gab es da auch mal andere Phasen?
Ja, nein, wirklich, es war von Anfang an profitabel. Wir waren jedes Jahr profitabel ich glaube, das ist etwas, wenn man etwas lanciert und man hat am Anfang Traction. Ich glaube, man sieht ein erfolgreiches Produkt oder eine erfolgreiche Firma, man sieht relativ schnell, ob es Traction gibt oder nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch gelernt habe bei gewissen Produkten. Wir haben auch schon etwas lanciert, ein Fonds, der hatte nicht diese gewünschte Traction am Anfang und das haben wir dann relativ schnell den Fokus dann auf anderes gelegt. Ich glaube, wenn man am Anfang Traction hat, in den ersten Monaten, vielleicht im ersten Jahr, dann kann man dies ziemlich mit guter Wahrscheinlichkeit auch weiterziehen. Und wenn etwas ein Ladenhüter ist, dann sollte man den relativ schnell wieder aus dem Gestell nehmen. Und ich glaube, das war bei uns der Fall, dass wir am Anfang auch sehr viel Traction hatten. Und jetzt heute auch, wenn wir ein neues Produkt haben mit viel Traction, dann stellen wir die Ressourcen und gehen in diese Richtung und stellen die Ressourcen da zur Verfügung.
Verstanden. Musstet ihr oder habt ihr irgendwann Investoren an Bord geholt?
Nein.
Also komplett?
Die Firma ist immer noch komplett in meinem Besitz. Mhm. Und das hatte auch natürlich auch einen Vorteil, weil ich konnte jetzt, ich kann immer noch sehr schnell entscheiden. Und ich glaube, das ist etwas als Unternehmer, ist es sehr wichtig, man muss schnelle Entscheidungen treffen. Natürlich habe ich auch Dinge entschieden, die nicht richtig waren, aber oft waren es richtige Entscheidungen und vor allem auch schnelle Entscheidungen. Wenn wir eine gute Idee haben, dann können wir es machen, wir können es umsetzen, was man natürlich bei einer großen Organisation oder wo es dann viele Entscheidungsträger gibt oder dann kann das zum Teil dann relativ lange gehen. Das ist bei uns natürlich ein Riesenvorteil.
Okay. Ja, also Respekt, also mega, mega Geschichte. 15 Jahre direkt profitabel, alles bei dir. Was würdest du denn so rückblickend sagen, damals in der Uni, hast du dich da wirklich irgendwie schon gesagt, so hey, ich würde gerne mal gründen und irgendwie hast du die Sachen angezogen oder war das, würdest du sagen, nee, es war irgendwie eigentlich auch eher Zufall, dass das irgendwie an mich herangetragen wurde, dieses Thema oder wie bist du dazu gekommen?
Nein, eigentlich wirklich, es ist, ich habe dieses Unternehmerische, ich habe mehrere Firmen gegründet, vier verschiedene Firmen und es war wirklich schon in mir drin, dass ich eigentlich das Unternehmerische machen wollte. Mhm. Schon vorher hatte ich eine Firma gegründet oder zwei Firmen gegründet und ich komme aus einer Familie, das sind Unternehmer. Mhm. Und für mich war das eigentlich klar und nachher hat sich diese Chance anerboten. Und ich glaube, das war wirklich, ich glaube letztendlich natürlich, was man anbietet, das gibt verschiedene Dinge, jetzt ist es Asset Management, Dienstleistungen, Fonds, ich hätte mir auch damals vorstellen können, irgendetwas anderes Unternehmerisches zu machen. Aber ich glaube, so etwas Unternehmerisches zu machen, selber zu wirken, selber einen Fußabdruck zu hinterlassen, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
Mhm. Was sind die anderen beiden Firmen, die du vorher schon gegründet hast?
Ich habe eine Getränkefirma gegründet, Focus Water. Das ist eine Firma, die ein Vitamin Water hergestellt hat und immer noch herstellt. Wir haben das dann 10 Jahre später an einer der größten Schweizer Getränkehersteller, an Rivella, verkauft. Das ist heute wirklich ein sehr, sehr bekanntes Produkt in der Schweiz. Das kann man überall kaufen, das kennt wirklich jeder. Und das ist wirklich so auch eine Erfolgsstory, weil wir ganz klein angefangen haben und heute ist das wirklich eine Firma mit mehr als wahrscheinlich geschätzt 100 Millionen Umsatz. Und es ist, es macht mir immer Freude, wenn ich das sehe, wenn Menschen das trinken das ist etwas, was mich motiviert. Natürlich ein bisschen anschaulicher als ein Finanzprodukt, ein Getränk, das man sieht und heute natürlich, das wird überall getrunken in der Schweiz, an Unis, an jedem, wo man das trifft man Leute, die das im Zug trinken und so weiter. Ja, das ist schon befriedigend, wenn man als Unternehmer etwas bewirken kann, das bleibt.
Wahnsinn. Das hast du auch in der Uni dann gegründet, oder?
Ja, genau. Das war 2008. Das war ein Jahr, wo ich Finrion gegründet habe. Ich habe das mit vier Freunde, die das gegründet haben und haben das dann 11 Jahre später, 2019, an Rivella verkauft. Wahnsinn. Und heute ist es wirklich ein sehr großer Brand, einer der größten Getränkebrands in der Schweiz.
Ja, also ich kenne es noch nicht, aber wenn ich das nächste Mal nach Zürich oder St. Gallen oder so fahre, ich schau mal. Also das besorge ich mir.
Ja, das musst du machen, auf jeden Fall.
Ja, ja, sehr cool. Und die andere, du hast noch eine zweite?
Ja, genau, das war eine Beratungsfirma über vor allem Bewertung von Finanzinstrumenten. Habe ich auch mit anderen zusammen 2004 gegründet.
Okay. Und wurde die auch verkauft? Ist noch existent oder?
Die ist noch existent, genau, die gibt's. Ich habe dann meine Anteile im Zuge der Gründung von Finrion verkauft. Mhm. Und diese gibt es immer noch.
Cool. Nicht schlecht, hey, dann hast du ja drei Firmen gegründet und da gilt ja nicht diese 10%-Regel, dass man eigentlich 10 gründen muss, um eine zu erfolgreich zu machen.
Nein, ja, ich hatte wirklich auch natürlich auch sehr, sehr viel Glück. Wir haben vor 5 Jahren auch noch eine Finpact gegründet. Mhm. Finpact ist eine Anlagelösung für Private. für 50 plus, also für die Generation, die jetzt 50 wird, die zum Beispiel Geld geerbt hat oder Geld angesperrt hat und die dieses Geld anlegen möchte. FinPact ist eine Lösung, die für Schweizer Resident, für Schweizer Bewohner möglich ist, ihr Geld, zum Beispiel 100.000, 200.000, eine halbe Million, die das anlegen möchten in einem diversifizierten Portfolio, in Aktien, in Bonds, in Gold und so weiter. Und das ist eine digitale Online-Plattform, die ich gegründet habe vor etwas mehr als 5 Jahren und heute wirklich, wirklich sehr erfolgreich ist auch. Und ich habe da einen eigenen Geschäftsführer und ein eigenes Team. Die waren bis vor kurzem auch im gleichen Gebäude wie Finreon. Die sind jetzt ein bisschen erwachsener geworden, haben jetzt auch eigene Offices bezogen. Ich bin sehr happy, dass das gut angelaufen ist.
Ja, also stark, also das ist ja echt interessant. Ich wusste nicht, dass noch 2 andere Firmen um die Ecke kommen. Echt Hammer. Erstmal Glückwunsch zu ja, 3 super erfolgreichen Firmen. Dank. Ja, wenn du jetzt da zurückblickst auf die Zeit und auf den Aufbau und die 3 Firmen, kannst du so ein bisschen rausdestillieren, was so die, was für dich so die Erfolgsrezeptoren waren oder was du für dich ausmachen kannst, was einfach gut gelaufen hat, was gut funktioniert hat?
Ich glaube wirklich, dass das Allerwichtigste war immer bei einer Gründung von einer Firma oder die erfolgreich zu machen, ist wirklich die PS auf den Boden zu bringen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Man muss wirklich hands-on sein und wirklich das Telefon in die Hand nehmen und Follow-ups machen. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, es bringt nichts, große Business Cases zu schreiben, viel Papier zu füllen und dann zu denken, ja, es funktioniert, sondern wirklich, meine Erfahrung ist, je mehr hands-on, man muss es wirklich machen und nicht nur darüber sprechen. Ich glaube, das ist wirklich ein Erfolgsfaktor. Und der andere ist auch, man braucht ein Ast, wo man sich daran halten kann, also irgendwo ein Income Stream, das man hat, und dann diesen Ast, diese kleinen Verästelungen, dass man da von da aus weitergeht. Ich glaube, das war immer wichtig. Und auch, wir haben immer Partnerschaften gemacht mit Großen. Das haben wir bei Finreon gemacht, bei FinPact, auch bei Focuswater, Partnerschaften mit großen Firmen, Kooperationen, in denen man auch gegenseitig profitieren kann. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, das sind so die entscheidendsten Elemente.
Okay, spannend. Was heißt eigentlich Finreon?
Also Finreon steht für Finanz und Fluss, also Reon, es ist das alte Wort, wo auch der Rhein herkommt, das ist das Fluss, eigentlich dieser Finanzfluss. Ein Kunstwort aus Finanz und Fluss, Finreon.
Ah, verstanden, okay. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen übergeordnet gehört, was sozusagen schon die Geheimrezepte sind. Wenn du so auf tägliche Basis guckst, wie tickst du da so? Also führ uns mal durch so einen Tag oder durch so ein paar Themen, die vielleicht täglich auch auftreten oder so feste Rituale, Routinen.
Ich glaube, einer der wichtigen Grundsätze in meinen Firmen ist wirklich, dass wir, also 2 große Grundsätze. Das eine ist, dass wir möchten Probleme, dass wir wirklich versuchen, Probleme zu lösen und nicht Probleme zu bekämpfen. Das ist so ein Punkt. Ich glaube wirklich, Probleme lösen heißt für mich, ich hatte so ein wirklich ein einschneidendes Erlebnis, als ich jung war, so mit 20. Als ich in der Offiziersschule war und da hatte ich das erste Mal mein Instruktor hatte mir die Aufgabe gegeben, so eine Materialzählung zu machen. Und wir haben dann Material gezählt und am Abend haben natürlich ein paar Dinge gefehlt, ein Hammer und so weiter. Und ich habe dann einfach so dieses aufgeschrieben auf einen Zettel, was gefehlt hat, habe das bei ihm eingeworfen und wir sind dann schlafen gegangen und ich dachte, damit ist es erledigt. Und am nächsten Morgen war er ziemlich wütend und hat gesagt, eben, ich hätte das Problem nicht gelöst, sondern ich hätte das Problem bekämpft. Und dann ist es mir wirklich ist mir klar geworden, was er damit gemeint hat, weil Er hätte wollen, dass ich gesagt hätte, okay, ein Hammer fehlt und was machst du jetzt? Jetzt hast du einen neuen bestellt oder du hast einen neuen kaufen oder irgendwas oder hast einen Ersatz gemacht. Und das ist genau das. Ich glaube, diese Mentalität habe ich auch versucht und versuche ich immer noch in meinen Firmen zu leben, dass man ein Problem nicht sagt, okay, das ist das Problem, sondern dass man immer eine Lösung auch angeht und was oder eine Lösung vorschlägt oder drei Möglichkeiten vorschlägt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Kultur leben, Problem lösen und nicht Probleme bekämpfen. Es ist extrem wichtig. Und das Zweite ist, dass wir top-down, der meiste Fehler ist, ich glaube, dass Menschen bottom-up Approaches wählen statt top-down. Auch in der Forschung, man neigt dazu, zuerst mal Daten an den Computer, sich an den Computer zu setzen, mal sehr viele Daten zu analysieren. Am Schluss hat man ganz viele Grafiken und dann denkt man, man versucht dann das von unten nach oben, bottom-up, versucht man das irgendwie zu erklären. Und der Top-Down-Ansatz wäre ganz was anderes. Man würde sich überlegen, ja, wie könnten denn die Zusammenhänge sein? Und darum sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, startet mit einem Blatt Papier und überlegt euch mal, weil das hält uns davon ab, diese Bottom-Up-Approach zu machen. Wenn man direkt an den Computer geht und versucht, irgendwelche Daten zu analysieren, dann ist man immer im Bottom-Up-Approach. Und ich glaube, wenn man sich einfach mal überlegt mit einem Blatt Papier, mit einem Stift und sich mal top-down überlegt, okay, was will ich machen, was sind so die möglichen Zusammenhänge, was möchte ich überhaupt analysieren, wie könnten die Zusammenhänge sein und so weiter. Wenn man sich das mal die Zeit nimmt, wirklich top-down zu denken, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel, viel größer, dass man zum richtigen Ziel kommt, weil beim Bottom-up wird man meistens nicht das Richtige finden dann.
Okay, sehr guter Tipp, auch eine schöne Anekdote mit dem Hammer zählen. Und wenn du jetzt in deinen richtigen Alltag reinschaust, gibt es da irgendwas, was sozusagen dir auffällt oder wo du sagst, das mache ich immer, führ uns mal durch so einen Tag durch, von Aufstehen bis Schlafen gehen.
Ja, eine so typische Routine. Also ich glaube, ich versuche ein bisschen Sport auch zu machen, ab und zu am Morgen. Und dann natürlich, ich habe wirklich, meine Tage sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe wirklich manchmal sehr viele Meetings natürlich, interne Meetings, aber ich treffe auch sehr viele Kunden. Ich bin sehr oft unterwegs. Ich bin jede Woche irgendwo in einer anderen Stadt und oft auch in einem anderen Land. Und dann ist es abwechslungsreich, weil ich wieder Vorlesungen gebe, wieder unterrichte. Dann natürlich haben wir interne Meetings, da geht es um Vertriebsstrategien, aber natürlich auch sehr viel Kundenkontakt. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ich habe viele Kundenmeetings. Das ist so ein typischer Tag. Ich versuche aber natürlich auch Freiraum zu haben am Wochenende, wo ich Zeit habe auch für Familie und versuche da auch ein bisschen abzuschalten. Aber ich glaube, ich bin sehr effizient, wenn ich im Büro bin. Also ich bin nicht jemand, der noch parallel Dinge macht, private Dinge, sondern ich bin dann wirklich sehr effizient. Also wenn ich da bin, dann arbeite ich eigentlich ziemlich intensiv. Wenn ich aber nicht da bin, dann versuche ich auch wirklich abzuschalten und nicht noch parallel zu arbeiten.
Okay. Also deine Vorlesungen sind bestimmt voll mit Leuten, die selber gründen wollen, oder?
Ja, also in St. Gallen an der HSG ist es tatsächlich so, da gibt es sehr viele, die das machen wollen. Es gibt schon dieses Unternehmerische da, aber es ist wirklich ein Privileg, weil die Studenten sind sehr nett, sie sind sehr interessiert, sie sind sehr konstruktiv. Ich bin wirklich immer total happy, wenn ich nach Hause gehe, weil die geben wirklich so viel zurück. Sie sind wissbegierig, sie sind motiviert. Es macht mir wirklich Freude, das zu machen. Das ist ein Privileg, mit jungen, motivierten Studenten zu arbeiten und denen was beizubringen. Ist für mich, macht mich wirklich, ist ein wirklich ein Teil des Happiness Projects.
Sehr cool. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch zwei, drei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage ist, was würdest du denn machen, wenn man dir die Geschäftswelt verbieten würde? Also wenn du jetzt kein Business machen dürftest.
Ach so, ich dachte, du was ich für andere Ideen als Unternehmer, hätte.
Finde ich auch eine gute Frage. Ja, was hast du noch für Ideen?
Also eben was so ein Konsumprodukt, das würde mich schon reizen, zum Beispiel Schokolade zu produzieren. Das hätte ich Freude. Das ist immer so etwas, was mir noch im Hinterkopf schwebt. etwas komplett anders zu machen. Aber natürlich, wenn ich jetzt gar nichts unternehmen muss, ich würde kulturell etwas gerne machen, zum Beispiel mich mit künstlerischen Dingen auseinandersetzen oder auch Kunst zum Beispiel zu sammeln oder mich mehr damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es würde mir nicht langweilig werden, aber es stimmt natürlich so schon. Also dieses Unternehmerische ist etwas, was sehr befriedigend ist, weil es geht um Kunden, es geht um Mitarbeiter, es ist wirklich ein Organismus, ein Unternehmen ist wirklich ein komplexer Mechanismus, der lebt, wo man Erfolg haben kann. Ich glaube, das ist für mich auch wichtig. Ich möchte natürlich letztendlich auch, möchten wir Erfolg haben. Und Erfolg ist nicht nur immer finanzieller Erfolg, ist auch einfach weiterzukommen, zu wachsen, dass die Produkte überleben, dass die Firmen erfolgreich sind, dass sich Familien ernähren können, Mitarbeiter wachsen. Und das ist schon, das macht happy.
Okay. Wenn du jetzt, weil ich fand jetzt interessant Schokolade, ich glaube, die meisten Leute stürzen sich gerade eher auf Tech-Themen. Was würdest du sagen, ist denn so vielleicht die größte Chance, die vielleicht auch übersehen ist aktuell, wo man unternehmerisch oder wie auch immer perspektivisch reingehen könnte?
Ja, ich glaube eben AI ist natürlich sicher was, das ist jetzt im Tech-Bereich, das sind sicher sehr viele Chancen, die sich da auftun. Aber ich glaube auch in anderen Bereichen, also es gibt auch eben in Konsumprodukten Elemente, die wir verbessern können. Und das wäre so etwas, was natürlich auch ein bisschen Emotionalität reingibt, wo Menschen gern haben, wo sie darüber Freude haben. Aber natürlich, ich glaube, im Moment ist sicher in AI, ich glaube, wir sind da noch ein bisschen am Anfang. Man überschätzt das noch ein bisschen, die Fähigkeiten von AI. Natürlich kann AI schon einiges, aber ich glaube, in 5 bis 10 Jahren mit der Technologie wird AI sicher einiges verändern auf der Welt.
Okay, ja, spannend. Gibt es irgendwelche, also es waren schon super viele Tipps dabei, also erstmal danke dir dafür, für alles. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du vielleicht loswerden würdest, vielleicht speziell auch so mit Hinblick, was du dir vielleicht selbst raten würdest vor 20 Jahren oder sowas?
Ich glaube, was wir auch gelernt haben, ist, dass wir wirklich den Kunden oder den Kunden nutzen, wenn ich ein Unternehmen habe und ich möchte ein Produkt verkaufen, sei es jetzt ein Fonds oder auch eine Finanzdienstleistung, eine Anlageberatung, dass man sich immer überlegt, was ist wirklich der Kundennutzen? Wo profitiert der Kunde? Und ich glaube, das ist, manchmal neigt man dazu, das sind wie Ingenieure, die bilden einen guten Roboter, aber die erklären dann ihrem Kunden, wie der Roboter zusammengebaut ist, was der genau für Drähte drin hat, wie der programmiert wird und so weiter. Aber das interessiert eigentlich den Kunden gar nicht so, sondern der Kunde interessiert, was kann der Roboter? Kann der Kaffee bringen? Kann der Roboter, wie kann der mein Leben verbessern oder meine Produktion verbessern? Und ich glaube, das ist etwas, wir müssen uns immer überlegen, manchmal hat man die Neigung dazu, von Ingenieuren für Ingenieure was zu produzieren. Ja. Und das muss ich auch immer wieder meinen Mitarbeitern sagen, die natürlich alle auch quantitativ ausgebildet sind, alle auch technische Backgrounds haben oder oft technische Backgrounds, dass man denen sagt, wir müssen letztendlich überlegen, was will der Kunde? Weil der Kunde denkt nicht in Programmzeilen, sondern der Kunde denkt, was bringt mir dieses Produkt? Wenn ich in dieses Produkt investiere, in diesen Fonds zum Beispiel, einen Goldfonds, den wir jetzt kürzlich lanciert haben, der wirklich super erfolgreich gestartet ist, was bringt mir der zum Beispiel, wenn ich diesen Fonds ins Portfolio reinlege, dass mir der so ein bisschen eine Pufferfunktion gibt in Kombination mit Aktien? Was ist mein Vorteil? Wie viel verdiene ich? Was ist etwa die erwartete Rendite? All diese Elemente der Kundennutzen, das ist etwas, was wir noch stärker von Anfang an ins Zentrum setzen sollten.
Super. Hey, gute Abschlussworte. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich finde, mega Geschichte. Also jeder, der bis jetzt zugehört hat und noch dabei ist, wird sich sicherlich gefreut haben und einiges gelernt haben.
Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wer jetzt noch dabei ist, ich freue mich wie immer über Feedback. Das könnt ihr in Form von Kommentaren machen, entweder auf die Einzelepisoden oder ihr schreibt uns das in die Bewertungen der jeweiligen Plattform, wo ihr hier diesen Podcast hört. Abonnieren hilft uns, das Ganze weiter zu verbreiten. Und wenn ihr jemanden irgendwie im Netzwerk habt, wo ihr sagt, hey, die Episode ist spannend oder generell der Kanal könnte die Person interessieren, dann leitet das gerne weiter. Wir haben unten natürlich in den Shownotes auch immer unsere Links. Das heißt, ihr könnt mit Ralf und auch mit mir direkt in Austausch gehen über LinkedIn. Wenn es was sehr Interessantes, Seriöses ist, mache ich auch gerne ein Intro. Da wisst ihr ja Bescheid, das können wir jederzeit realisieren. Das Ganze hier ist ja nur möglich, weil ich natürlich noch meiner Profession im Bereich Interim Management und Executive Search nachgehe. Also wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt, sprich ihr habt gerade Herausforderungen, die man entweder interimistisch lösen kann oder ihr eine festangestellte Person braucht, dann kommt gerne auf mich zu. Wir können einfach mal sprechen. Manchmal findet man jemanden im eigenen Netzwerk, manchmal findet man jemanden in der eigenen Organisation und wenn nicht, haben wir einen sehr, sehr gut qualifizierten Talentpool, speziell hier im Dachraum und können euch da sicherlich dann die geeigneten Interim Professionals zur Verfügung stellen. Ich freue mich aufs Gespräch und aufs nächste mit dir, Ralf.
Vielen Dank.